Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es um Galois-Theorie, und zwar geht es genauer gesagt um den Zusammenhang, um ein paar zusammenhängende Gedanken zu den Kapiteln 4, 5 und teilweise auch 6. Ich möchte ein paar Beziehungen herstellen zwischen den verschiedenen Resultaten, ein bisschen erklären, wie die häufig zusammen angewandt werden oder wie wir argumentieren, wie wir von einem Resultat zum nächsten kommen, was die Highlights sind und ein bisschen auch, was uns noch fehlt, um dann später weitermachen zu können, als Motivation für spätere Kapitel. Dann habe ich mir noch überlegt, dass ich in Kapitel 6 auch noch ein bisschen was zu den Beweisen, zu den wesentlichen Schritten, zur Strategie sagen möchte. Ich möchte ein paar Hinweise geben, welche Ideen man sich besonders merken sollte, weil das zum Beispiel Themen sind, die in den Prüfungen typischerweise drankommen. Sowas in der Art. Okay, wir fangen an mit der Idee eines Zerfettungskörpers. Ich bin also jetzt in Kapitel 4. Über die Idee selbst, Motivation, Beispiele und so weiter haben wir schon gesprochen. Die Highlights in diesem Kapitel sind sicherlich die Existenz und Eindeutigkeit. Wenn Sie einen Grundkörper K gegeben haben und ein Polynom P aus Kx, dann gibt es immer einen Zerfällungskörper L für dieses Polynom P über K und der ist eindeutig bis auf K-Isomorphie. So, das Highlight ist, also vielleicht, wenn man das so sehen möchte, Satz 4, 5. Dann haben wir aber noch mehr Infos, zum Beispiel wissen wir, dass Galois-Automorphismen die Nullstellen des Polynoms, mit dem wir angefangen haben, permutieren. Und wir haben auch noch gesprochen über einfache und mehrfache Nullstellen. Das möchte ich kurz motivieren, warum wir das gemacht haben. Wir werden später sehr spezielle Körpererweiterungen anschauen auf dem Weg zum Hauptsatz der Galois-Theorie. Und in diesen Erweiterungen wird es darum gehen, unter welchen Umständen Polynome nur einfache oder auch mehrfache Nullstellen haben dürfen. Und dabei läuft man dann, also wenn man Definitionen formulieren möchte mit einfachen oder mehrfachen Nullstellen eines Polynoms in einem Zerfällungskörper, dann läuft man auf den ersten Blick in ein Problem rein. Denn wenn ich jetzt anfange zu definieren, Eigenschaft bla bla bla, und es hängt davon ab, ob ein Polynom einfache oder mehrfache Nullstellen hat in einem Zerfällungskörper für das Polynom, dann stellt sich die Frage, ob sich alle Zerfällungskörper, die ich mir hernehmen könnte, gleich verhalten bei dem Thema. Könnte ja sein, dass das Polynom zum Beispiel in einem Zerfällungskörper nur einfache Nullstellen hat, in einem anderen aber auch mehrfache. Die Zerfällungskörper sind ja nur K-isomorph, sie sind nicht so eindeutig, wie man sich das in so einem Moment dann vielleicht wünschen würde. Die Frage ist, ob das passieren kann. Kann da irgendwas Komisches passieren mit den Nullstellen und mit den Vielfachheiten? Und die Antwort ist nein. Das sagt uns Lemma 4.8. Wenn ich einmal ein Polynom habe und einen Grundkörper, dann sind solche Eigenschaften wie nur einfache oder auch mehrfache Nullstellen zu haben festgelegt. Da ist egal, was für einen Zerfällungskörper ich mir anschaue. Und das kommt später wieder das Thema. Da greifen wir dann genau auf dieses Lemma zurück. So, dann kommt Kapitel 5 mit normalen Erweiterungen. Und die Definition für eine normale Erweiterung sieht hier erstmal so ein bisschen seltsam aus. Sehr technisch. Man hat eine algebraische Erweiterung und dann hat man so eine komische Eigenschaft für irreduzible Polynome nach dem Motto ganz oder gar nicht, alles oder nix. In dem Moment, wo eine Nullstelle im Erweiterungskörper liegt, zerfällt das Polynom. Hinweis Nummer 1. Das, was da steht, gilt für irreduzible Polynome. Für die machen wir dort eine Aussage, nicht für alle Polynome. Und das ist ein Fehler, der gerne gemacht wird. Wenn also die Definition von Normalität gefragt wird oder wenn Sie das irgendwo anwenden wollen, dann bedenken Sie bitte, dass hier nur Aussagen über irreduzible Polynome aus Kx gemacht werden. Und dann hat man diese komische Alles oder Nichts oder Ganz oder Gar nicht Bedingung. Das sieht technisch und seltsam aus. Und dann sehen wir Beispiele, aber dann klärt sich ziemlich schnell, dass wir das eigentlich schon kennen. Endliche normale Erweiterungen sind einfach nur eine andere Formulierung, eine andere Sichtweise auf Zerfällungskörper. Deswegen ist Satz 5.3 so wichtig. Und in Satz 5.3 kommen Ideen vor, die ich sehr wichtig finde. Da möchte ich ein, zwei Ideen jetzt nochmal aufgreifen, weil die nämlich auch gerne in Prüfungsfragen drankommen. Zum Beispiel ist da doch diese Idee, naja, man hat eine endliche normale Erweiterung, jetzt will man irgendwie auf einen Zerfällungskörper hinaus, das ist die eine Richtung des Beweises. Wie fängt man überhaupt an? Na, und die Idee ist, nochmal zu überlegen, was heißt endlich? Endlich heißt, der Erweiterungsgrad ist endlich. Ich finde sozusagen ein endliches erzeugenden System, eine endliche Basis des großen Körpers über dem kleinen. Und von diesen endlich vielen Elementen kann ich mir dann die Minimalpolynome angucken. Diese Minimalpolynome gibt es, weil endliche Erweiterungen algebraisch sind. So, und dann kann man damit irgendwie weitermachen. Das ist eine fundamentale Idee, die da benutzt wird. Genauso umgekehrt, wenn ich mit einem Zerfällungskörper anfange, dann ist eine, und ich habe ein Polynom, dann ist eine fundamentale Idee, dass ich weiß, dass das eine endliche Erweiterung ist. Eine endliche algebraische Erweiterung. Und damit kann ich dann arbeiten. Was passiert noch in diesem Kapitel? Wir haben die normale Hülle definiert. Und die Idee dabei ist, dass man anfängt mit einem Polynom und einer Nullstelle und dass man dann eine Erweiterung anschaut, wo diese eine Nullstelle, die man gefunden hat, schon drin liegt. Und manchmal ist dann der große Körper schon ein Zerfällungskörper oder enthält schon einen und manchmal nicht. Da fehlt sozusagen noch was. Und die Idee der normalen Hülle ist, den großen Körper so groß zu machen, also noch so weit zu vergrößern, dass man jetzt wirklich einen Zerfällungskörper hat für das Polynom, mit dem man angefangen hat. Ja, das ist so ein bisschen die philosophische Idee. Aber die Existenz von normalen Hüllen, die haben wir noch nicht, die kommt erst später. Da brauchen wir nämlich, zumindest ist das eine Möglichkeit, das zu machen, da brauchen wir algebraische Abschlüsse. So, dann haben wir über die Eindeutigkeit von normalen Hüllen gesprochen. Da haben wir auch wieder, genau wie bei Zerfällungskörpern, ganz eindeutig sind die nicht, aber man hat K-Isomorphie, wobei K der Grundkörper ist. Und dann kommen zwei Resultate, die ich herausheben möchte, weil die uns Informationen über Galois-Automorphismen geben. 5.5 und 5.6. In beiden Lemmata geht es darum, Galois-Automorphismen zu finden. Der erste Fall ist sozusagen der Fall, wo man etwas, wo man einen Galois-Automorphismus mit bestimmten Eigenschaften finden möchte. In dem Fall geht es um dieses Phi und der soll mit diesem Phi übereinstimmen. Im zweiten Fall geht es um Nullstellen eines Polynoms und ich möchte Lemma 5.6 einmal umformulieren, weil das in gewisser Weise eine noch gruppentheoretischere oder noch algebraischere Sichtweise ist oder Formulierung. Lemma 5.6 sagt uns, wenn wir eine endliche normale Erweiterung haben, L über K und ein Polynom P aus Kx und P ist irreduzibel, dann wirkt die Galois-Gruppe von L über K transitiv auf der Nullstellenmenge von P in L. Wenn man das so formuliert, muss man aufpassen. Sie haben gemerkt, ich habe langsam gesprochen, ich habe mich konzentriert. Denn wir reden hier nur über die Nullstellenmenge in L. Das Polynom P kann woanders auf der Welt noch andere Nullstellen haben, über die sagen wir nichts. Und wir reden hier über die Galois-Gruppe von L über K und wir reden über ein irreduzibles Polynom P. Da stecken also schon einige Voraussetzungen drin, aber spannend ist, dass wir hier eine Möglichkeit haben, Galois-Automorphismen zu finden. Das ist eine der ersten Informationen, eins der ersten Lemmata, das uns so richtig ein Werkzeug in die Hand gibt, um Galois-Automorphismen zu finden. Davon haben wir noch nicht so viele. So, und dann kommen wir eigentlich auch schon zu Kapitel 6, denn die Frage bleibt ja, wo wir gewisse Konstruktionen machen. Zum Beispiel haben wir, wenn wir über Q arbeiten, immer so im Hinterkopf, naja, da gibt es ja den großen Körper C und da passt das schon alles und da drin kann man dann alles konstruieren, was man so möchte. Wir verstehen aber noch nicht, warum das so ist und wir verstehen auch noch überhaupt nicht, ob über anderen Körpern sowas Ähnliches geht. Ob es also immer möglich ist, einen größeren Körper zu finden, in dem das dann schon alles funktioniert. So kommen wir zum Thema algebraische Abgeschlossenheit und in der nächsten Folge sage ich dann was zum zweiten Teil von Kapitel 6, denn wie Sie sehen werden oder vielleicht schon gesehen haben, ich weiß ja nicht, wie viel Sie schon gelesen haben, kommt das Thema endliche Körper und da geht es massiv um Anwendungen der Theorie von Zerfällungskörpern. Jetzt möchte ich nur kurz den Anfang von Kapitel 6 kommentieren. Wie ist das mit der algebraischen Abgeschlossenheit? Na, wir haben da verschiedene Charakterisierungen. Lemma 6.3 ist sehr wichtig und auch da, das ist super für eine Prüfung geeignet, dass man da mal so eine Implikation erklärt, wie komme ich von der einen Charakterisierung zu der anderen. Algebraisch abgeschlossen zu sein, ist eine Eigenschaft, die wir bisher nur vom Körper C kennen. Und wir haben das benutzt in der Form, dass wir für Polynome, die nicht konstant sind, Nullstellen finden. Und zwar so viele, wie der Grad angibt. Okay, wir sehen aber in Lemma 6.3 auch noch andere Charakterisierungen. Die Charakterisierung, die wir später benutzen werden, um zu zeigen, dass C algebraisch abgeschlossen ist, ist die Charakterisierung in Teil C. Ist also wichtig, die auf dem Schirm zu haben. Ja, und dann sieht man zum Beispiel, dass in so einem algebraisch abgeschlossenen Körper dann über jedem Teilkörper immer Zerfällungskörper existieren für alle Polynome. Das versteckt sich so ein bisschen hinter der Eigenschaft D und so weiter. Da ist also einiges los und das ist auch der Grund dafür, dass wir innerhalb von algebraischen Abschlüssen konstruieren können. Erstmal müssen wir uns aber überlegen, warum algebraische Abschlüsse existieren und warum sie bis auf K-Isomorphie, wobei K der Grundkörper ist, eindeutig sind. Und wir machen die Eindeutigkeit zuerst, das ist Satz 6.4. Dann kommt Satz 6.5 und in Satz 6.5 ist wirklich ganz schön was los. Die Existenz eines algebraischen Abschlusses für beliebige Körper ist, da passiert schon ordentlich was. Das ist die Art Beweis, über die man in der Prüfung super sprechen kann, allerdings ohne Details. Da ist dann wichtig, dass Sie quasi die Strategie des Beweises drauf haben, dass Sie wissen, was die Hauptschritte sind, die wesentlichen Argumente, die wesentlichen Resultate, die eingehen. Aber für die Details hat man da keine Zeit, ansonsten ist die Prüfung vorbei. Wie könnte denn sowas aussehen? Na, man fängt an mit diesem Körper K und man fängt an, erstmal eine Menge zu konstruieren, die groß genug ist. Das heißt, wir fangen an mit der Menge aller irreduzibel normierten Polynome aus Kx, die nennen wir Skript P. Dann definieren wir Nullstellenmengen für Polynome aus dieser Menge. Dann legen wir es so fest, okay, immer wenn wir eine algebraische Erweiterung haben und so ein Polynom, dann definieren wir halt so eine Nullstellenmenge. Das heißt, da kriegen wir jetzt Körperelemente in die Hand, die wir als Nullstellen finden von Polynomen. Dann kann man so ein bisschen abschätzen, wie groß ist das alles. Und dann fängt man an zu basteln. Zunächst mal charakterisiert man jeden algebraischen Erweiterungskörper über so eine Nullstellenmenge, eine Vereinigung von Nullstellenmengen. Dann bastelt man diese riesige Menge M quer oder M Schlange. Ja, ich glaube, das ist eine kleine Schlange. Die ist einfach nur groß genug, damit man da drin was konstruieren kann. Dann kommt eine Abbildung von K in diese riesige Menge M Schlange. Und da wird jedes Körperelement abgebildet auf so ein Pärchen. Vorne steht ein konstantes Polynom, hinten steht 1. Das heißt, da will man auch einfach nur sehen, diese Menge ist riesig. Sie ist so groß, dass sie einen zu K-isomorphen Teilkörper enthält. Das ist dann Teil 2, da ist das ausformuliert. Dann kommt Teil 3, wo wir uns Mengen konstruieren, die wir später mit diesen Nullstellenmengen in Beziehung setzen wollen. Das sind diese Mengen Skript MP, die sollen groß genug sein, also mindestens so viele Elemente enthalten, wie der Grad des Polynoms angibt. Da fangen wir an zu basteln und dann kommt eine Menge, auf die wir das Zornsche Lemma anwenden wollen. Wir nehmen eine Menge Groß Skript E, die Menge aller algebraischen Körpererweiterungen, die in dieser großen Menge Skript M liegen, die wir uns gebastelt haben, und noch eine Bedingung mit den Nullstellenmengen. Der Witz dabei ist der, dass man gewisse Konstruktionen nicht einfach so im luftleeren Raum machen kann nach dem Motto, wir gucken uns halt die Menge aller Mengen an oder die Menge aller Körper, die K enthalten oder die Menge aller Körpererweiterungen oder so. Das ist zu viel, das ist zu groß und es ist überhaupt nicht klar, warum das Mengen sein sollten. Vielleicht ist das was Allgemeineres als eine Menge und es ist nicht klar, wie wir damit arbeiten. Das, was jetzt da steht, dieses Skript E, das ist eine wohl definierte Menge. Da liegen diese algebraischen Körpererweiterungen drin. Die haben eine große Menge Skript N, in der das alles passiert. Und damit sind wir auf der sicheren Seite. Was dann kommt, ist Anwendung von Zorns Lemma. Wir ordnen die Elemente von Skript E an, zeigen, dass jede Kette eine obere Schranke besitzt. Das ist Teil 4. Dann finden wir mit dem Lemma von Zorn ein maximales Element. Das steht in Teil 5. Und zeigen, dass dieses Ding ein algebraischer Abschluss von K ist. Da weisen wir dann einfach mit einem der Kriterien aus Lemma 6.3 nach, dass das passt. Auch da nehmen wir schon den Teil C. Ja, und da muss man einfach noch so ein bisschen basteln, zeigen. Wir haben ja schon verschiedene Sachen vorher uns überlegt. Das dauert noch ein bisschen, es ist nicht völlig klar. Man muss nochmal argumentieren, aber am Ende kommt raus, ja, dieses Ding, dieses A ist tatsächlich ein algebraischer Abschluss. So, und was haben wir gewonnen, wenn wir einen algebraischen Abschluss gefunden haben von einem Körper K? Wir haben dann einen Körper, der groß genug ist, damit da drin jedes Polynom aus Kx zerfällt. Und gleichzeitig ist er aber nicht irgendwo im Universum, sondern es ist immer noch ein Körper, der über dem Grundkörper K algebraisch ist. Also Vorsicht, wenn wir über Q arbeiten und uns dann in den komplexen Zahlen bedienen, dann ist es eine ähnliche Idee, aber nicht genau dieselbe. C ist nicht algebraisch über Q. Das heißt, dass wir uns da etwas hernehmen, was quasi zu groß ist, zu weit weg. Der Körper C ist zwar algebraisch abgeschlossen und für unsere Zwecke häufig super geeignet, aber es ist nicht ein algebraischer Abschluss von Q. Dafür ist es sozusagen noch zu groß. Da liegt noch viel mehr Zeug drin, haufenweise transzendente Zahlen über Q, die wir da nicht haben wollen. Die stören aber nicht bei dem, was wir machen. Okay, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir jetzt mit dem Instrument von algebraischen Abschlüssen auf einmal ganz viel Zeug verallgemeinern können. Wir können ganz viel, was wir vorher für einzelne Polynome gemacht haben, auch für Familien von Polynomen machen, können also das Konzept von Zerfällungskörpern da nochmal uns allgemeiner angucken, genauso auch normale Erweiterungen, die nicht unbedingt endlich sind, und wir können normale Hüllen konstruieren. Jetzt geht das. Da sehen wir also, dass der algebraische Abschluss oder ein algebraischer Abschluss ein wirklich vielseitig einsetzbares Werkzeug ist, um diese Idee, noch konsequenter weiterzuführen, dass wir immer ausgehend von Polynomen Körper basteln wollen, die groß genug sind, damit die Polynome dort zerfallen über diesem Körper. Damit höre ich auf, jetzt habe ich schon lange genug gequatscht. Das war mein Überblick über das Material aus den Kapiteln 4, 5 und teilweise 6. Ich wollte ein paar Zusammenhänge darstellen, auch so ein bisschen erklären, wie gewisse Resultate dann zu anderen Resultaten hinleiten und was da gute Prüfungsthemen sein könnten. Und in der nächsten Folge werde ich was zu endlichen Körpern sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich suche mal kurz die Musik raus. Und dann sage ich mal bis zur nächsten Folge. Tschüss, bis dann.